Wenn ihr wissen wollt, was man beim Mauerhämmern in der Anästhesie zu beachten hat, dann bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie, ein Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten. Ja, heute geht es um sogenannte Mauerhämmer. Ja, was sind Mauerhämmer? Mauerhämmer sind Medikamente, die auf der einen Seite die MAO-A-Hämmer bei Depressionen eingesetzt werden und die MAO-B-Hämmer bei Parkinson. Kleines bisschen haben diese Medikamente eine Renaissance in letzter Zeit erfahren. Deswegen sehen wir Anästhesisten das auch immer mal wieder. Ja, wie? Man muss sagen, also historisch gesehen war tatsächlich sogar ein MAO-Hemmer, ein Medikament namens Iproniazid, auch das erste überhaupt kommerziell verfügbare Antidepressivum. Wie funktionieren diese Medikamente oder wie wirken die Medikamente? Sie hemmen die Monoaminooxidasen und damit hemmen sie die Spaltung von Serotonin, Noradrenalin und Dopamin. Das sind ja, wie die meisten wahrscheinlich wissen, wichtige Botenstoffe bei der Entstehung der Depression. Dementsprechend auch bei Parkinson natürlich. Dementsprechend daraus resultieren die Indikationen für diese Medikamente. Was ist jetzt das Problem für uns Anästhesisten mit diesen Mauerhämmern? Das Problem ist, wir fürchten ein sogenanntes Serotonin-Syndrom. Ein Serotonin-Syndrom, das entsteht meistens in Kombination mit anderen Medikamenten zusammen. Und das ist schlussendlich ein lebensbedrohliches, intensivmedizinisch zu behandelndes Krankheitsbild. Das äußert sich in ja, vielen Symptomen, die man eigentlich so ein bisschen aus dem Sympathikus ableiten kann. Der Patient ist tachykard, er ist hyperton, sind massive hypertensive Krisen beschrieben. Er schwitzt, Übelkeit, Kopfschmerzen, Tachypnoe, Unruhe, natürlich auch Halluzinationen bis hin zur Bewusstseinsstörung, aber auch so zentralnervöse Symptome wie Tremor, Myoklonien, Krämpfe, gesteigerte Reflexe. Also insgesamt ein schwerwiegendes Krankheitsbild. Manchmal gibt es auch Verbrauchskoagulopathien in diesem Rahmen des serotinergen Syndroms, da Serotonin auch auf die Blutgerinnung wirkt. Meistens findet dann der Tod quasi im Multiorganversagen statt. Was machen wir auf der Intensiv sozusagen, wenn man so ein Krankheitsbild hat? Klar, symptomatisch wie immer behandelt. Man muss auf ausreichende Flüssigkeitsgabe auch achten, natürlich, weil durch das hohe Fieber die Patienten sehr viel Flüssigkeit verlieren. Man muss sie eventuell die Patienten ja, intubieren, maschinell beatmen, tief sedieren, dann großflächig kühlen etc. Eigentlich im Endeffekt symptomatische Behandlung betreiben. Eventuell auch sowas wie Muskelrelaxation durchführen. Weil quasi da auch man sagt, dass man da mit die Rhabdomyolyse etwas abschwächt oder verhindert. Ja, es gibt wohl auch Medikamente, die direkt an den Serotonin-Empfängerstrukturen ansetzen und dann auch direkt den Einfluss von diesen Serotonin vermindern sollen. Gut, was sind das jetzt für Medikamente? Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Medikamente. Was ist bei uns in der Anästhesie wichtig? Es sind eigentlich mehr oder minder zwei Opiate, Tramal und Pedidin, die damit sozusagen sowas auslösen können. Und indirekt wirkendes Sympathikum-Mimetika. Das haben wir jetzt relativ wenig in der Anästhesie. Das ist zum Beispiel das Ritalin. Aber vielleicht haben Patienten solche Sachen. Wie gehen wir vor bei der Anästhesie? Normalerweise wäre es, irgendwie geschickt, wenn man diese Medikamente absetzen könnte. Das sind irreversible Mauerhämmer. Das dauert ungefähr 3 Wochen, bis die Wirkung weg ist. Also das ist meistens nicht möglich, es sei denn, man hat irgendwie eine elektive OP, die man irgendwie ein halbes Jahr vorher plant, aber das ist doch eher selten. Also muss man vorsichtig da rangehen, klar, Symptome kontrollieren, Stress abschirmen, ordentliche Narkose machen. Es gibt wohl außer diesen zwei Opiaten obendran kein Hinweis, dass irgendein anderes Medikament besser ist als das erste. Also ob man Gasnarkosen macht oder Tivas. Das Einzige, was man so sagt, ist, dass man mit Sympathikomimetika vorsichtig umgehen soll. Also irgendwie mal mit der Vierteldosis, die man normal geben würde, anfangen und dann erst hochtitrieren, je nach Reaktion, weil das können halt auch dann ins Gegenteil ins Gegenteil verwandeln und schwere hypertensive Krisen produzieren. So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder ähnlichem eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet. Allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.